aktuell bearbeiten, daran, dass, wenn Sie auf ein sehr einfaches quadratisches Problem Ihr Gradientenverfahren anwenden, dann scheint das schon irgendwie übermäßig viele Schritte zu brauchen. Bei so einem ganz einfachen quadratischen Problem mit sehr elliptischen Höhenlinien macht Ihr Gradientenverfahren Zickzacklinien, obwohl Sie dieses Problem noch analytisch lösen könnten und direkt in einem Schritt zum Minimum hüpfen könnten. Und um dann also bessere Verfahren zu entwickeln, haben wir erstmal gesagt, wir verallgemeinern dieses Verfahren, das Gradientenverfahren mit Amio-Regel und überlegen uns, wenn wir ein ganz allgemeines Abstiegsverfahren hätten, wähle irgendeine Abstiegsrichtung, wähle irgendeine Schrittweite, was müssten wir fordern, damit die Sache am Ende konvergiert? Und haben uns eine abstrakte Definition von Zulässigkeit gegeben, wo wir gesagt haben, die Schrittweiten heißen zulässig, wenn bestimmte abstrakte Bedingungen gelten. Die Suchrichtungen heißen zulässig, wenn bestimmte abstrakte Bedingungen gelten. Und die abstrakten Bedingungen waren gerade so gewählt, dass beide zusammen sofort ergeben haben, dass wir Präkonvergenz des Verfahrens hätten. Jetzt ist die Frage, gibt es denn praktisch vernünftige Beispiele von solchen zulässigen Schrittweiten und Suchrichtungen? Und bei den Suchrichtungen haben wir schon gesehen, dass wir die Zulässigkeitsbedingung interpretieren können als eine Winkelbedingung. Also besser gesagt, eine Winkelbedingung ist so stark, wenn der Winkel zu minus dem Gradienten, also Winkel von Suchrichtungen zu der Richtung, wo der steilste Abstieg ist, wenn der Winkel nicht zu groß wird, also sich nicht zu stark an 90 Grad annähert, dann haben wir Zulässigkeit der Suchrichtung. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir also schon mal Beispiele für zulässige Suchrichtungen. Und damit möchte ich jetzt wieder einsteigen in die Vorlesung, Beispiel 233. Ja, also das erste Beispiel von zulässigen Suchrichtungen wären offensichtlich die Richtung des steilsten Abstiegs. Denn wenn die Suchrichtung keinen zu großen Winkel zur Richtung des steilsten Abstiegs haben soll, dann ist der Winkel 0 Grad, der erfüllt offensichtlich die Winkelbedingung. Also dk gleich minus Gradient f von xk erfüllen. Also diese Suchrichtungen erfüllen die Winkelbedingung offensichtlich und sind also zulässig. Es gibt noch ein zweites wichtiges Beispiel. Tatsächlich wird das so ähnlich aussehen, was wir dann machen werden. Also die Idee, direkt zu diesem Minimum von dem quadratischen Funktional zu hüpfen, auch das haben Sie auf dem aktuellen Übungsblatt. Dieses Minimum können Sie ausrechnen und dieses Minimum ist dann gerade an der Stelle die Matrix, die dieses quadratische Funktional definiert hat, hoch minus 1 mal dem Gradienten. Das gibt Ihnen gerade das im Wesentlichen bis auf Vorzeichen das Minimum. Das heißt, die Richtung, die für diese quadratischen Funktionale optimal wäre, wäre nicht minus der Gradient, sondern wäre irgendeine Matrix angewandt auf minus dem Gradienten. Und auch da kann man sich überlegen, wann die Winkelbedingung noch erfüllt ist. Und zwar wird das so sein, wenn wir Matrizen hätten, AK im R hoch n Kreuz n, und die wären symmetrisch und positiv definiert. Und die erfüllen, dass ihre Eigenwerte beschränkt sind, gleichmäßig beschränkt sind. Also der kleinste Eigenwert der AKs und der größte Eigenwert der AKs. Die sollen so aussehen, dass der kleinste Eigenwert sich nicht beliebig nah der Null annähert, der größte Eigenwert nicht beliebig nah an unendlich dran kommt. Das heißt, es soll klein c und groß c größer 0 geben, sodass klein c kleiner ist als der kleinste Eigenwert und der größte Eigenwert kleiner gleich groß c. Und wenn Sie sich dann angucken, die Suchrichtung dk gleich minus ak hoch minus 1 Gradient f von xk. Und das ist genau das, was rauskommt bei diesen quadratischen Funktionalen, das Sie gerade betrachtet haben auf dem Übungsblatt. Da ist gerade, wenn Sie den Gradienten davon ausrechnen, dann können Sie eben auch entsprechend schreiben mit dem Matrix und dem Vektor, das Ihnen das definiert. Und dann diese Matrix hoch minus 1, die Ihnen das quadratische Funktional aufgestellt hat, dann ist das gerade das, was Sie zum Minimum bringen würden in einem Schritt. Und das Newton-Verfahren wird im Wesentlichen daraus bestehen, dass Sie sagen, Sie ersetzen Ihre komplizierte Funktion durch eine quadratische Approximation und springen dann in einem Schritt direkt zum Minimum dieser quadratischen Approximation und nehmen das dann als iteratives Verfahren. Das heißt, Sie tailern Ihre Funktion wieder quadratisch um den nächsten Punkt herum, wieder ein quadratisches Funktional und springen da wieder zu dem Minimum von dem quadratischen Funktional. Dann werden also immer Schritte von dieser Form rauskommen. Und auch die sind dann zulässig, falls die Eigenwerte unter Kontrolle bleiben. Und auch das rechnet man leicht nach über die Winkelbedingung. Also gucken wir uns an, was ist der Winkel zwischen minus Gradient f von xk und dieser Suchrichtung dk. Also das Ganze geteilt durch die entsprechende Norm wäre ja dann gerade Cosinus des Winkels dazwischen. Und wir haben gesagt, wenn das größer gleich ist, Cosinus des Winkels größer gleich irgendeiner positiven Konstante, dann ist die Winkelbedingung erfüllt, dann sind wir zulässig. Also müssen wir diese Terme hier nur abschätzen. Und dafür können wir für dk eben entsprechend die Form hier einsetzen. Das wäre dann also, hier kürze ich ein Minus weg, bleibt stehen von hier der Gradient f von xk transponiert. Dann von hier ak hoch minus 1 Gradient f von xk. Und im Nenner haben wir einmal Gradient f von xk und die Norm von ak hoch minus 1. Gradient f von xk, das war ja gerade dk. Ja, wir möchten es gerne abschätzen nach unten. Wir möchten gerne zeigen, das bleibt größer gleich irgendeine positive Konstante. Also schauen wir, wie wir das abschätzen können. Diese quadratischen Formen, hatten wir gesehen, können wir immer abschätzen durch sind größer gleich kleinster Eigenwert mal die Norm dieses Vektors für positiv definite Matrizen. Und das ak war positiv definiert und das ak auf minus 1 auch positiv definiert. Also wir können es abschätzen durch den kleinsten Eigenwert von ak hoch minus 1. Der kleinste Eigenwert von ak hoch minus 1 ist 1 durch den größten Eigenwert von ak. Also was hier oben im Zähler steht, ist größer gleich 1 durch Lambda max von ak mal die Norm von Gradient f von xk zum Quadrat. Damit haben wir den Zähler abgeschätzt. Und den Nenner können wir abschätzen, das Doppelbruch, den Nenner müssten wir entsprechend nach oben abschätzen und das können wir machen, indem wir hier Matrix-Vektor-Norm abschätzen durch Matrix-Normal-Vektor-Norm, weil das heißt, das ist kleiner gleich die Norm von ak hoch minus 1 mal die Norm vom Gradienten von f von xk. Das heißt, hier kriegen wir wieder den Gradienten f von xk zum Quadrat raus. Hier hätten wir, ich schreibe es kurz hin, wische es gleich weg, die Norm von ak hoch minus 1 stehen. Und da hatten wir auch gesehen, die Norm von einer symmetrischen, positiv definierten Matrix ist gerade der größte Eigenwert. Das heißt, hier hätten wir den größten Eigenwert von ak hoch minus 1. Und der größte Eigenwert von ak hoch minus 1 ist gerade 1 durch der kleinste von ak. Also hier steht 1 durch Lambda min von ak. Und dann kürzt sich also der Gradient f von xk weg und da bleibt noch stehen Lambda min von ak durch Lambda max von ak. Und wir hatten ja gerade gefordert, dass das obere größer gleich klein c ist, das untere kleiner gleich groß c. Das heißt, hier sind wir größer gleich klein c durch groß c. Das heißt also, die dk's erfüllen die Winkelbedingung und sind damit zulässig. Ja, an der Stelle lassen Sie mich Sie auf so eine kleine Unsauberheit hinweisen, die wir in der Vorlesung haben. Wir haben bei der Definition von Zulässigkeit, gehen wir immer davon aus, dass diese Richtungen wirklich existieren. Also eigentlich ist es ja immer so, dass unser allgemeines Abstiegsverfahren, das prüft in jedem Schritt, ist der Gradient schon gleich 0 und terminiert dann. Auf der anderen Seite aber, wenn der Gradient gleich 0 ist, gibt es also gar keine nächste Suchrichtung und gar keine nächste Schrittweite mehr. Das haben wir in der Definition der Suchrichtung und der Schrittweite nicht berücksichtigt. Also wenn Sie ganz, ganz formal, ganz rigoros sind, müssten Sie in der Definition der Zulässigkeit eigentlich immer schreiben, dass die Suchrichtung, dass entweder das Verfahren abbricht oder aber, wenn der Gradient nicht null wird, dass dann die folgende Bedingung gilt. Und das ist etwas, das nehmen wir einfach stillschweigend immer mit. Das heißt, es kann immer sein, wenn der Gradient gleich 0 ist, dann bricht das Verfahren einfach ab. Das heißt, wann immer wir diese Beweise für eine Zulässigkeit nachrechnen, gilt das immer unter der Voraussetzung, dass das Verfahren nicht abgebrochen ist. Das heißt, dass wirklich der Gradient die ganze Zeit ungleich 0 war. Das heißt, diese Geschichten rechnen wir immer nach für Gradient ungleich 0. Denn wenn er gleich 0 ist, brechen wir sowieso ab und dann haben wir unseren stationären Punkt sowieso gefunden. Aber wenn Sie das ganz formal machen wollen, müssten wir das eigentlich in die Definition von der Zulässigkeit noch mit aufnehmen müssen, dass der Gradient, also dass das alles nur gelten muss für Folgen, wo der Gradient ungleich 0 ist. Ja, also das heißt, die Geschichte mit den zulässigen Suchrichtungen, das ist, da haben wir also nicht geschummelt bei der Definition. Ich habe Ihnen gesagt, die Definition ist erstmal so, dass es sein könnte, dass wir da geschummelt haben. Wir schreiben in die Definition alles rein, was wir brauchen, damit der Satz am Ende funktioniert. Das heißt aber, damit ist nicht klar, ob der Satz uns überhaupt irgendeinen Erkenntnisgewinn liefert. Denn es ist ja damit nicht klar, ob irgendwas existiert, was diese Definition überhaupt erfüllt. Wenn Sie sagen, Fermats letzter Satz gilt auf der Menge der Zahlen, die Fermats letzten Satz erfüllen, dann ist das einfach eine leere Aussage und Sie haben dadurch nichts gewonnen. Und gewonnen haben Sie erst dann was, wenn Sie diese Menge irgendwie besser charakterisieren können. Für die Suchrichtungen können wir das. Also Suchrichtungen können wir die Zulässigkeit zum Beispiel an der Winkelbedingung erkennen. Und die Winkelbedingung ist was geometrisch Anschauliches. Das können wir zumindest für leichte Beispiele, können wir die gut nachrechnen, ob diese Winkelbedingung erfüllt ist. Wie ist es mit der Schrittweite? Gibt es auch Bedingungen an die Schrittweite, die uns Zulässigkeit garantieren, die einfacher sind als den kompletten Konvergenzbeweis nochmal neu hinzuschreiben? Also gibt uns diese Definition von Zulässigkeit der Schrittweiten, gibt uns das auch einen Erkenntnisgewinn? Und da möchte ich gerne erstmal anfangen mit einer sehr einfachen Schrittweitenregel, die funktioniert unter einer Zusatzannahme, dass wir eine zusätzliche Information haben. Und zwar überlegen wir uns dafür, ja, angenommen, wir haben unsere Funktion, wir probieren die in eine Richtung zu minimieren, und das machen Sie auf diesem Übungsblatt, dann wäre ein kanonischer Ansatz neben der AMIO-Regel, den Sie tatsächlich sogar eher durchführen würden, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen selber auf dem Berg und man wird Sie jetzt zwingen, dass Sie den Berg so bergab steigen, dass Sie sich immer für eine Richtung entscheiden und dann eine gewisse Schrittweite in diese Richtung gehen, dann würden Sie, und ich würde Sie fragen, wie weit gehen Sie in diese Richtung, dann würden Sie sagen, naja, bis es in die Richtung nicht weiter bergab geht. Das heißt, Sie würden so probieren, irgendwie das erste Minimum zu finden in diese Richtung. Das heißt, Sie würden probieren, in diese Richtung so weit wie möglich bergab zu gehen. Und auch das ist natürlich eine naheliegende Geschichte, können wir irgendwie abschätzen, wo wir hinkommen oder wie weit wir denn überhaupt bergab gehen können. Angenommen, wir haben eine Abstiegsrichtung gewählt, dann haben wir gezeigt, lokal geht es in die Richtung auch bergab. Also wenn wir nur kurz genug Schrittweite machen, dann kommen wir ein bisschen tiefer. Aber die Frage ist, können wir abschätzen, wie viel wir tiefer können? Also die Frage ist, wie weit lässt sich F in Richtung D verringern? Nun, wir wissen, wenn F eine C2-Funktion ist, dann gilt nach dem Satz von Taylor, dass ein Zwischenwert Sigma existiert, sodass, wenn wir, lassen wir die Ks weg und betrachten es erstmal allgemein, also angenommen, ich stehe an irgendeiner Stelle x, laufe in irgendeine Richtung d und zwar s Schritte weit, dann weiß ich nach dem Satz von Taylor, das Ganze ist f von x plus s mal Gradient f von x transponiert d. Ja, und dann käme der entsprechende quadratische Term, s Quadrat halbe d transponiert Hesse-Matrix von f an der Stelle x mal d plus ein Restglied. Oder aber wir können das Restglied auch dadurch loswerden, dass wir in dem Term höchster Ordnung eine Zwischenstelle nehmen. Das heißt, dass wir an dieser Stelle hier nicht x nehmen, sondern x plus irgendeine, wir wissen, es existiert irgendeine Zwischenstelle zwischen x und x plus s plus d, dass diese Geschichte hiermit echt gleich erfüllt ist. Das heißt, es existiert ein Sigma zwischen 0 und s, sodass diese Geschichte hier mit x plus Sigma d erfüllt ist. Nun, das heißt also, anschaulich gesprochen, wir haben hier unseren Term, wo wir gerade stehen. Wir haben hier, wenn das d eine Abstiegsrichtung ist, dann geht es hier bergab. Und dieser Term hier, ja, da wissen wir nicht viel drüber, aber wir würden annehmen, also das ist der Term, der uns irgendwie was kaputt machen kann. Also hier geht es bergab, wenn wir eine Abstiegsrichtung haben, hier geht es unter Umständen wieder bergauf. Aber vielleicht können wir abschätzen, wie weit es höchstens bergauf geht. Denn wir wissen, also wenn dieser Term hier unter Kontrolle ist, dann für kleine s verliert dieser Term gegen den Term, wo es bergab geht. Das heißt, im Wesentlichen war das gerade unser Beweis, dass es in der Abstiegsrichtung wirklich Punkte gibt, die ein bisschen niedriger liegen. Das liegt gerade daran, dass dieser Term hier verliert gegen diesen Term hier. Wenn wir diesen Term abschätzen können, dann können wir das Ganze auch wirklich quantitativ machen. Also angenommen, wir haben diesen Term hier unter Kontrolle, angenommen, wir haben eine Zusatzinformation, manchmal hat man die, oft hat man die nicht, aber nehmen wir an, wir hätten eine Zusatzinformation über die Krümmung von f, also angenommen, wir könnten unsere Hesse-Matrix von f, wir wüssten, die wäre beschränkt durch irgendeine Konstante. Also angenommen, wir kennen groß C gleich das Maximum der Hesse-Matrix von Fx plus Sigma D. Und für das Argument jetzt reicht es, das Maximum zu kennen auf dieser Verbindungsstrecke. Praktisch kennen Sie, wissen Sie ja noch nicht, wie weit Sie gehen wollen mit dem S. Also praktisch müssten Sie so eine Konstante kennen auf der kompletten Verbindungsstrecke. Und dann wollen Sie es natürlich für viele Richtungen machen. Also in der Praxis können Sie das eigentlich nur dann anwenden, wenn Sie wirklich eine globale oder zumindest auf einer großen Menge ein Maximum kennen von Ihrer Hesse-Matrix oder ein Supremum kennen von Ihrer Hesse-Matrix. Machen wir ruhig. Nehmen an, wir kennen ein C, was echt größer wäre als diese Geschichte. Also bräuchte eine Schranke für die Norm ihrer Hesse-Matrix. Nun, dann folgt daraus, dass unser f von x plus sd, ja, hier sind wir schlimmstenfalls, also wir wissen, wir sind kleiner als c. Das heißt, dieser Term hier, wir möchten uns jetzt gerne überlegen, wie weit runter können wir kommen. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wie tief kriege ich mein f von x plus sd. Das heißt, ich müsste diesen Ausdruck, der hier steht, den müsste ich abschätzen dafür. Machen wir das, schätzen den ab durch dieses c, haben wir also f von x plus s Gradient f von x transponiert d. Nun, und das, was hier steht, ist schlimmstenfalls, hier steht ja s Quadrat halbe, das ist was nicht negativ, und dann steht hier Vektor mal Matrix mal Vektor, können wir abschätzen durch Cauchy-Schwarz Norm mal Vektor mal Norm von Matrix mal Vektor, können wir abschätzen durch Norm von Vektor mal Norm von Matrix mal Norm von Vektor, und die Norm von der Matrix können wir abschätzen durch dieses Maximum. Also das heißt, hier sind wir kleiner gleich plus s Quadrat halbe mal groß C mal Norm d Quadrat. Ja, das heißt aber grafisch, wenn Sie sich das jetzt angucken und sich angenommen haben, Sie hätten Ihr D, hätten Sie also Ihr X steht fest, das ist der Punkt, wo Sie gerade stehen, das D steht fest, das wäre die Suchrichtung, für die Sie sich entschieden haben. Jetzt überlegen Sie sich, was passiert also, wenn Sie da verschiedene Schrittweiten wählen. Dann haben Sie hier eine obere Grenze für das, was passiert mit Ihrer Funktion, und diese obere Grenze, die da steht, ist einfach eine Parabel in S. Also denn was hier steht, ist ja, also das ist irgendeine Zahl. Gradient f von x transponiert mal d ist irgendeine Zahl mal s. Was hier hinten steht, ist irgendeine Zahl. Das heißt, was hier steht, ist einfach eine Parabel in s, und zwar eine nach oben geöffnete Parabel in s. Das sagt Ihnen also, und ich probiere das ganz groß zu zeichnen, damit das deutlich wird. Also angenommen, Sie hätten hier Ihre wahre Funktion, klein f. Was Sie jetzt abgeschätzt haben, ist, dass Ihre wahre Funktion, klein f, entwickelt um so einen Punkt x herum. Dass die kleiner gleich ist als eine Parabel. Das heißt, Sie haben eine Parabel an der Stelle, die geht kleiner gleich einer Parabel an der Stelle, die hätte dieselbe Tangentensteigung, das rechnen Sie gleich leicht nach. So was hier, also stellen Sie sich vor, das wäre eine Parabel, was ich hier gemalt habe. Das heißt, Sie haben abgeschätzt, Ihre Funktion liegt, also wenn Sie eine Schranke haben an die zweite Ableitung, dann wissen Sie, wie stark die Krümmung höchstens ist. Also anschaulich können Sie sagen, Sie haben hier Ihren Punkt, um den Sie entwickelt haben, den mache ich ein bisschen dicker, damit der grüne und der weiße auf demselben Punkt liegen. Das heißt, Sie haben hier Ihre Stelle, dann könnten Sie sagen, wenn Sie die Krümmung der Funktion unter Kontrolle haben, dann wissen Sie, die Funktion kann nicht mehr als diese grün gekrümmte Geschichte erreichen. Das heißt, die Funktion hat, dadurch, dass Sie die Steigung hier unter Kontrolle haben und die Krümmung unter Kontrolle haben, kann die es nicht, also selbst wenn die mit voller Krümmung ab dem Punkt immer voll nach oben gehen würde, dann würde sie höchstens das schaffen, was diese grüne Linie schafft. Das heißt, wir haben eine obere Grenze an die Funktion unter Kontrolle. Und eine naheliegende Geschichte wäre jetzt zu sagen, okay, dann nehmen wir das Minimum dieser oberen Grenze. Das heißt, dieser Punkt hier, vielleicht probiere ich das doch nochmal ein bisschen schöner zu malen. Dieser Punkt hier wäre das Minimum meiner oberen Schranke an die Funktion. Und das heißt, wenn ich den nehmen würde, also so viel kann ich in die Richtung auf jeden Fall bergab kommen. Also ich kann eine gewisse Abnahme an der Funktion kann ich garantieren, indem ich das Minimum der oberen Schranke nehme. Ja, das Minimum der oberen Schranke, das können wir ganz leicht ausrechnen. Denn das ist letztlich, was hier steht, ist ja einfach nur eine Parabel. Und von der Parabel kann ich, also die Parabel ist nach oben geöffnet, und davon kann ich den Scheitelpunkt ausrechnen. Die einfachste Möglichkeit ist, wir leiten das, was hier steht, einfach ab nach S, weil die Ableitung, da wo die Ableitung gleich 0 ist, hat die Parabel ihren Scheitelpunkt. Und wir wissen schon, dass die nach oben geöffnet ist, also muss das Ding das Minimum sein. Ja, wo hat das Ding also sein Minimum? Diese Funktion hier auf der rechten Seite ist eine Parabel in S. Klein p von S besitzt, klar, klein p von S, eine nach oben geöffnete Parabel, besitzt sein Minimum, ein globales Minimum in dem Punkt S Stern, da wo die Ableitung von diesem Ausdruck nach S gleich 0 ist. Das f von x ist dann also weg, bleibt stehen. Dieses Ding hier plus einmal, dann also plus S mal diesem Ding hier, das heißt S ist gleich minus Gradient f von x transponiert d geteilt durch c Norm d Quadrat. Das wäre gerade der Wert s, wo wir hier bei x plus s d das Minimum dieser Parabel haben. Das wäre x plus s Stern d. Nun, und da können wir dann natürlich uns überlegen, wie groß ist dann unser Punkt an der Stelle? Also, und es ist der Funktionswert unserer grünen Parabel an der Stelle x plus s Stern d wäre ja also das x plus s Stern d. Dafür ist also sichergestellt, dass es auf jeden Fall kleiner gleich p von s Stern. Und p von s Stern, wenn wir das hier einsetzen, kommt gerade raus f von x. Ja, und dann müssen wir das hier einsetzen. Also hier das s Stern eingesetzt, gibt Gradient f von x transponiert d zum Quadrat, geteilt durch cd Quadrat mit einem Minus davor. Wenn wir es hier einsetzen, dann haben wir da das s Quadrat. Das heißt, auch hier haben wir was mit Gradient f von x transponiert d zum Quadrat durch cd Quadrat, auch nochmal quadriert. Das kürzt sich mit diesem cd Quadrat weg. Das heißt, hier bleibt stehen genau das Gleiche, was wir hier vorne erhalten haben. Nur hier vorne haben wir es mit einem Minus, hier hinten haben wir es mit einem Plus 1/2. Das heißt, insgesamt kriegen wir minus 1/2 mal dem, was wir hier vorne erhalten hätten. Also wir haben dann minus 1/2 Gradient f von x transponiert d zum Quadrat geteilt durch die Norm von d zum Quadrat. Ja, das heißt also, in die Richtung d ist eine Verkleinerung mindestens hierum möglich. Also wenn wir, vielleicht erreichen wir die nicht, aber wenn wir so eine Grenze kennen, dann könnten wir die auch wirklich ausrechnen. Aber das heißt, so viel könnten wir unsere Funktion tatsächlich mindestens verkleinern. Also so viel Verkleinerung ist in Richtung d mindestens möglich. Und das motiviert die folgende Definition: Wenn wir ein Verfahren haben, also wenn wir diese zweite Ableitung, wenn wir diese Schranke C wirklich kennen, dann können wir das auf die Art und Weise machen. Dann können wir auf die Art und Weise auch den Punkt S Stern ausrechnen und kriegen diese Verkleinerung hin. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, eine Schrittweite so zu wählen, dass wir zumindest in die Größenordnung von dieser Verkleinerung kommen. Und wenn wir ein Verfahren haben, was zumindest in die Größenordnung von dieser Verkleinerung kommt, dann nennen wir das Verfahren effizient. Also Definition 2, 3, 4. Sein dk und sk Suchrichtungen und Schrittweiten. Dann heißen die Schrittweiten sk effizient. Als ja, dieser maximal mögliche Abstieg oder dieser minimal mögliche Abstieg zumindest bis auf eine Konstante erreicht wird. Das heißt, falls eine Konstante Theta existiert, sodass in jedem Schritt f von xk plus sk dk kleiner gleich ist f von xk minus Theta. Gradient f von xk transponiert dk zum Quadrat geteilt durch die Norm von dk zum Quadrat. Und ein Beispiel für eine effiziente Schrittweite haben wir gerade gesehen. Wenn uns jemand eine Schranke gibt für die zweite Ableitung, dann können wir auf die Art und Weise eine effiziente Schrittweitenregelung bauen. Und zum Beispiel, und wir sind gestartet mit dieser Zulässigkeitsdefinition, haben uns gefragt, gibt es überhaupt zulässige Schrittweiten? Und das wäre ein Beispiel von einer zulässigen Schrittweite. Wir können nämlich sehen, dass wenn unsere Schrittweiten effizient sind, zum Beispiel auf die Art und Weise konstruiert, dann sind sie automatisch zulässig. Also Satz 2, 3, 5, effiziente Schrittweiten sind zulässig. Sind die Schrittweiten SK effizient, so sind sie auch zulässig. Ja, und für den Beweis müssen wir uns also diese abstrakte Definition von zulässigen Schrittweiten beweisen. Also diese abstrakte Definition beinhaltete erstmal diese ganz natürliche Geschichte, dass nämlich in jedem Schritt wir auch wirklich zumindest eine gewisse Verbesserung erreicht haben sollen. Das steckt einfach hier mit drin. Also wenn unser Gradient ungleich 0 ist und die DKs ungleich 0 sind, ja, das sollten wir eigentlich noch mit reinnehmen. Also wenn wir uns nicht ganz dämlich anstellen, dann ist diese erste Bedingung schon mal erfüllt. Das heißt, wenn das DK nicht gerade, das Gradient ist nicht gleich 0, dann hätten wir terminiert. Also wenn wir nicht gerade die DKs senkrecht auf den Gradienten f von xk wählen, also wenn wir die DKs zum Beispiel so wählen, dass wir hier zumindest Abstiegsrichtungen haben, dann ist das, was hier passiert, auch wirklich ein Abstieg gewesen. Aber natürlich könnte es noch sein, dass wir das so dämlich gewählt haben. Also muss hier noch mit rein, Satz 2, 3, 5. Sein DKs Suchrichtungen, die zumindest diese erste natürliche Bedingung erfüllen, dass DK Abstiegsrichtungen sind. Wenn das der Fall ist, dann ist Gradient f von xk transponiert dk echt kleiner als 0. Das heißt, wir haben hier etwas Positives, was wir mal einem positiven Theta abziehen. Das heißt also Beweis, wir wissen erstmal, f von xk plus sk dk ist echt kleiner als f von xk, weil wir hier was abgezogen haben in jedem Schritt. Nun, warum gilt diese zweite technische Bedingung? Also die zweite technische Bedingung war, dass für jede konvergente Teilfolge der Iterierten gilt, dass der Grenzwert von Gradient f von xk transponiert dl geteilt durch Norm dl gleich 0 ist. Also beweisen wir das, sei xl klein l in groß L konvergente Teilfolge der Iterierten. Dann ist nun, wir möchten gerne etwas rausbekommen über gerade so einen ähnlichen Ausdruck, den Ausdruck, der hier steht. Also in der Definition der zulässigen Schrittweite stand ja gerade hier dieser Gradient mal Gradient f von xl dl geteilt durch dl. Also dieser Ausdruck hier ohne Quadrat stand da drin. Also wenn wir was über diesen Ausdruck mit Quadrat wissen, dann wissen wir auch was über den Ausdruck ohne Quadrat. Was wir zeigen wollen, ist, dass dieser Ausdruck hier mit oder ohne Quadrat ist dann egal. Der soll auf dieser Teilfolge xl, der soll gegen 0 gehen. Das war gerade unsere Zulässigkeitsdefinition. Also bietet sich's an, nach dem abzuschätzen, bringen den also auf die andere Seite, dann haben wir eine obere Grenze für den, muss man nur zeigen, dass die obere Grenze gegen 0 geht. Also wir haben hier Gradient f von xl transponiert, dl geteilt durch Norm dl, das Ganze zum Quadrat, und wir wissen, das ist kleiner gleich 1 durch Theta dann noch mal f von xk, das ist dann stehen geblieben, minus f von xl, sind wir nur auf der Teilfolge, minus f von xl plus sl dl. Ja, und über diesen zweiten Ausdruck hier hinten wissen wir aber auch schon was. Wir hatten uns nämlich überlegt, das hatten wir benutzt beim Beweis von Gradientenverfahren mit Amiot-Regel und haben das später nach meiner extra Bemerkung uns überlegt, wenn es überhaupt eine konvergente Teilfolge der Iterierten gibt, dann folgte daraus automatisch schon, dass die Funktionswerte konvergieren, und zwar sogar für die ganze Folge. Das lag einfach daran, dass die Funktionswerte, also für die konvergente Teilfolge, wissen wir, dann einfach wegen Stetigkeit, dass f von xl auch konvergiert. Das reicht uns an der Stelle noch nicht, dass f von xl auch konvergiert, denn wir vergleichen hier ja nicht f von xl mit f von xl plus 1, sondern wir vergleichen f von xl mit f mit dem, mit, also nein, andersrum, wir vergleichen nicht f von xl mit f von x, dem nächsten l in der Menge Groß L, sondern wir vergleichen f von xl mit einfach dem, der hier als nächstes kommt, der unter Umständen nicht in der Teilfolge drin liegt. Das heißt, das geht nicht einfach gegen 0, weil f auf der Teilfolge gegen 0 konvergiert. Die Teilfolge pickt sich nur einzelne Punkte raus. Wenn es nur darauf konvergieren würde, dann wissen wir nicht, ob es mit dem nächsten Nachbarn, der vielleicht gar nicht mehr zur Teilfolge gehört, die Differenz auch gegen 0 konvergiert. Aber wir hatten uns schon überlegt, dass aber auch das gilt, und das lag einfach daran, wenn wir eine konvergente Teilfolge haben, dann sind die f-Werte, die sind auf der ganzen Folge, ist das eine streng monoton fallende Folge. Auf der Teilfolge haben wir eine konvergente Teilfolge, wegen Stetigkeit von f angewandt auf konvergente Teilfolge. Das heißt, wir hatten diese streng monoton fallende Folge, wo immer zwischendurch diese Teilfolge, die da drauf war, konvergierte. Das heißt, den kompletten Rest der Folge konnten wir abschätzen, zwischen Folgenglieder der konvergenten Teilfolge. Also streng monoton fallende Folge, wo eine Teilfolge konvergiert, dann konvergiert schon die ganze Folge. Und wenn die ganze Folge konvergiert von f, dann heißt das insbesondere, dass benachbarte Funktionswerte immer näher aneinander rücken müssen. Das heißt, das, was hier steht, konvergiert gegen 0 nach Bemerkung 230. Da hatten wir das aufgeschrieben. Ja, und das heißt, dieser Ausdruck hier geht auch ohne Quadrat gegen 0. Und damit haben wir die Zulässigkeit bewiesen. Also wir haben jetzt zumindest ein Beispiel für zulässige, also wir haben viele Beispiele, wenn Sie so wollen, für zulässige Suchrichtungen. Minus Gradient ist eine, aber auch alles, was Minus Gradient nur so ein bisschen stört, dass der Winkel sich nicht zu sehr verändert, sind alles zulässige Suchrichtungen, sind alle okay für unsere Konvergenz. Wir haben für die Schrittweiten, haben wir zumindest ein Beispiel. Wenn wir eine Konstante kennen, die uns die Norm beschränkt, dann können wir als S-Stern immer als Schrittweite, können wir immer diesen Ausdruck nehmen. Dann haben wir auf die Art und Weise auch immer zulässige Schrittweiten. Und das heißt, wenn wir dieses S-Stern hier nehmen, wenn wir das C kennen, dieses S-Stern nehmen, zusammen mit zum Beispiel Gradient als Suchrichtung oder irgendwas, was die Winkelbedingung erfüllt, hätten wir ein konvergentes Verfahren. Nun, wir hatten ja eigentlich noch eine Schrittweitenregelung. Also das ist ja eigentlich war das nicht wahrscheinlich nicht das erste Beispiel, was Sie erwartet haben für eine zulässige Schrittweite, sondern das erste Beispiel, was Sie erwartet haben, war wahrscheinlich die Amiot-Regel. Und die Frage hat die Amiot-Regel, liefert die denn zulässige Schrittweiten? Und das überlegen wir uns gleich. Vorher machen wir kurz Pause. Dann wische ich mir die Tafel so lange. Wie war das? Donnerstags machen wir 10 Minuten Pause? Oder? Ja. Ja, wäre es Ihnen recht, wenn wir 5 machen? Wir haben heute ein bisschen später angefangen, dann durch diesen ganzen Umzug prima machen wir 5. So, sind Sie mit der Kamera soweit? Ja, dann machen wir weiter. Wir überlegen uns, wir wissen, wenn wir zulässige Suchrichtungen haben zulässige Schrittweiten, dann konvergiert es. Zulässige Suchrichtung ist zum Beispiel minus der Gradient. Und wir haben gesehen, es gibt zumindest Handwaving, gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe, nicht minus den Gradienten zu wählen, sondern minus irgendeine Matrix hoch minus 1 mal dem Gradienten. Und wir haben gesehen, zumindest wenn die Eigenwerte dieser Matrix unter Kontrolle bleiben, dann liefert auch das noch zulässige Suchrichtung. Die Frage mit den zulässigen Schrittweiten ist noch ein bisschen, ist noch nicht komplett beantwortet. Also wir wissen, es gibt zulässige Schrittweitenregelungen, zum Beispiel, wenn sie effizient sind. Zum Beispiel, wenn wir was wissen über die zweite Ableitung, dann können wir über diese Idee mit diesem S-Stern, dass wir entsprechend so dieses approximierende Polynom minimieren, dann können wir auf die Art und Weise uns zulässige Schrittweiten basteln. Aber das wissen wir natürlich nicht immer. Eine Norm an die, also eine Schranke an die zweite Ableitung zu fordern, ist ja schon eine relativ starke Forderung. Also an vielen Problemen hat man Schwierigkeiten, die zweite Ableitung, die Hesse-Matrix überhaupt auszurechnen und dann auch noch zu fordern, dass man diese Hesse-Matrix so unter Kontrolle hat, dass man eine Schranke an dieser Hesse-Matrix kennt. Das ist schon eine recht starke Forderung. Aber wir haben ja schon eine Schrittweitenregel. Wir haben ja schon die Amiot-Schrittweitenregel. Vielleicht ist ja auch die Amiot-Schrittweitenregel einfach immer zulässig und das wäre klasse. Dann könnten wir also auch fürs Newton-Verfahren, auch wenn wir unseren Gradienten noch durch um so eine Matrix hoch minus 1 stören und den Winkel dadurch also ein bisschen verändern und dadurch schneller zum Minimum laufen, vielleicht können wir auch das mit der Amiot-Regel kombinieren. Also Abschnitt 233, vielleicht ist ja auch die Amiot-Schrittweitenregel zulässig. 233, Zulässigkeit der Armio-Schrittweitenregel. Ja, das würde bedeuten, wenn die zulässig wäre, dann würde also jede Wahl von Richtungen, die die Winkelbedingung zum Beispiel erfüllen, würde zu einem konvergenten Verfahren mit der Armio-Regel, also einem präkonvergenten Verfahren mit der Armio-Regel führen. Und die schlechte Nachricht ist, dies ist sie leider nicht. Sie ist nicht im Allgemeinen zulässig. Beispiel 2, 3, 6. Das können wir nämlich dadurch zeigen, dass wir uns ein sehr dämliches Verfahren ausdenken und zeigen, dass wenn man die Suchrichtung richtig dämlich wählt, dann funktionieren die zusammen mit der Armio-Schrittweitenregelung nicht. Und die richtig dämliche Wahl von den Suchrichtungen ist die folgende. Betrachte DK gleich minus 2 hoch minus k Gradient f von x k. Das heißt, was wir machen ist, wir laufen weiter in die Richtung des steilsten Abstiegs, aber statt als dk immer die Länge zu nehmen, die der Gradient hat, verkürzen wir das Ganze. Und zwar im ersten Schritt auf 1/2, im nächsten Schritt auf 1/4, im nächsten Schritt auf 1/8 und so weiter. Das heißt, wir nehmen immer kleinere Bruchteile von der Richtung des steilsten Abstiegs. Nun, die sind offensichtlich zulässig, denn sie erfüllen die Winkelbedingung. Bei der Winkelbedingung haben wir das Ganze entsprechend normiert und haben uns nur den Winkel angeguckt, ob der Winkel zwischen den Suchrichtungen und minus dem Gradienten, dass der nicht irgendwie an die 90 Grad drankommt. Und der Winkel bleibt hier immer wunderbar 0 Grad zu dem minus dem Gradienten. Das heißt, der Kosinus des Winkels bleibt immer wunderbar gleich 1. Das heißt, die Dinger sind zulässig. Also dk erfüllen, klar, dk erfüllen die Winkelbedingung. Sind also zulässig. Das heißt also, wenn die Armio-Schrittweitenregel auch zulässig wäre, müsste die mit diesen Suchrichtungen zusammen immer ein konvergentes Verfahren ergeben. Und das tun sie aber nicht. Schauen Sie sich das Beispiel an. Betrachte für f von x gleich minus x, also klein f einfach von r nach r in gleich 1. Was würde da passieren? Nun, da haben wir eine lineare Funktion. Das heißt, wenn Sie Armio-Regel verwenden, vergleicht Armio-Regel immer die linear vorhergesagte Abnahme mit der tatsächlichen Abnahme. Die stimmt immer perfekt überein. Das heißt, Armio-Regel wird sich angucken, wie ist das lineare Taylor-Polynom, wenn ich irgendwie eine gewisse Schrittweite in die Richtung gehe. Wie wäre die wahre Funktionsabnahme? Die stimmt perfekt überein. Das heißt, Armio akzeptiert immer im ersten Schritt. Im ersten Schritt haben wir Schrittweite 1 verwendet. Das heißt, für diese Geschichte hier akzeptiert Armio immer die Schrittweite 1. Lineare Vorhersage stimmt perfekt überein mit der linearen Funktion. Das heißt also, xk plus 1 ergibt sich als xk plus skdk. Und das wäre also in diesem Fall xk plus 1 und dk wäre minus 2 hoch minus k mal der Gradient von diesem Ding. Der Gradient von diesem Ding wäre gerade minus 1 mit dem Minus, also plus 1, gibt also einfach xk plus 2 hoch minus k. Und wenn wir zum Beispiel starten am Punkt x0 gleich 0, dann ergibt sich also, dass xk, ja, startet mit k gleich 0, wäre also, kriegen wir also erstmal plus 1. Wir starten also bei 0. Haben wir unsere Funktion f von x gleich minus x. Starten am Wert 0. Dann sollte ich das auch höher malen. Starten am Punkt x gleich 0. Laufen im ersten Schritt auf die 1. Im nächsten Schritt auf 1 plus 1/2, im nächsten Schritt auf 1 plus 1/2 plus 1/4 und so weiter. Und Sie wissen, was dann passiert. Es ist eine geometrische Reihe, die nähert sich dem Wert 2 an. Also wir verkürzen immer um die Hälfte unseren Abstand zum Punkt 2. Das heißt also, xk konvergiert gegen 2. Nun, wenn die AMIO-Schrittweitenregel zulässig wäre, das sind zulässige Suchrichtungen, wäre das ein präkonvergentes Verfahren. Das heißt, jeder Häufungspunkt des Verfahrens müsste ein stationärer Punkt sein. Verfahren konvergiert, das heißt, der Grenzwert des Verfahrens müsste ein stationärer Punkt sein. X gleich 2 müsste ein stationärer Punkt sein von dieser Funktion f von x gleich minus x. Das ist es offensichtlich nicht. Das heißt, AMIO-Schrittweitenregelung kann schiefgehen. AMIO-Schrittweitenregelung kann ein Verhungern des Verfahrens auslösen. Und das Problem an der Geschichte ist, dass AMIO immer mit Schrittweite 1 startet und nur verkürzt, wenn es nicht passt. Aber diese Schrittweite 1 kann schon zu kurz sein. Wenn jemand die Suchrichtung dämlich wählt, muss diese Suchrichtung selber schon dafür sorgen, dass sie mit Schrittweite 1 verhungern würden, dann kann das AMIO kann das nicht mehr ausgleichen. AMIO macht die Schrittweite nicht größer. Also das heißt, was damit gezeigt ist, AMIO-Schrittweitenregelungen sind im Allgemeinen nicht zulässig. Jetzt ist das natürlich ein ganz furchtbar pathologisches Beispiel. Also man müsste sich schon sehr dämlich anstellen, damit man auf die Idee kommt, diese Suchrichtung hier zu verwenden. Aber wenn Sie das später anwenden wollen, wenn Sie gerne die Suchrichtung so wählen wollen, dass Sie zum Beispiel wie beim Newton-Verfahren irgendwie das Minimum eines quadratischen Approximierers nehmen, dann lassen Sie den Computer Ihren quadratischen Approximierer aufstellen, lassen den Computer das Minimum dieses quadratischen Approximierers aufstellen. Das heißt, Sie haben die Suchrichtung gar nicht mehr in der Hand. Und das heißt, Sie können gar nicht garantieren, ob das, was der Computer Ihnen da ausrechnet an Suchrichtung, vielleicht ist das ja etwas, was diese dämliche Eigenschaft hat. Also das Problem ist, wir können für die AMIO-Regel können wir erstmal nicht garantieren, dass sie wirklich zulässig ist. Man kann das Problem bekämpfen. Man kann das Problem dadurch bekämpfen, dass man sagt, das Problem ist, wir starten hier mit Schrittweite 1 und Schrittweite 1 ist nun mal zu kurz. Und tatsächlich kriegt man die AMIO-Regel, ich glaube, das ist auf dem nächsten Übungsblatt für nächste Woche, da beweisen Sie noch nicht die Zulässigkeit, aber da beweisen Sie, dass das überhaupt geht, so eine Schrittweite zu finden. Da werden Sie sich angucken, die sogenannte AMIO-Regel mit Aufweitung. Das ist ja die natürliche Idee. Naja, wenn 1 vielleicht manchmal zu kurz ist, dann starten wir eben mit 1, verkürzen so lange, bis AMIO erfüllt ist, oder aber verlängern so lange, bis AMIO nicht mehr erfüllt ist und finden damit quasi gerade den größten Wert, wo AMIO noch erfüllt ist. Und damit könnte man dieses Problem gerade ausgleichen. Wenn Sie probieren, den größten Wert zu finden, wo AMIO noch erfüllt ist, dann würden Sie bei dieser Funktion hier merken, dass AMIO einfach immer erfüllt ist, dass Sie also beliebig weit runtergehen können. Und für dieses AMIO mit Aufweitung könnte man dann die Zulässigkeit tatsächlich zeigen. Oder die andere Geschichte ist, also entweder wir müssten AMIO so modifizieren, dass unsere Zulässigkeitsbedingung doch erfüllt ist, wenn wir AMIO für allgemeine Abstiegsverfahren nehmen wollen. Oder die andere Idee ist, ja, sich zu überlegen, was müsste für das DK gelten, damit AMIO doch funktioniert. Denn beim Gradientenverfahren hat AMIO ja funktioniert. Also wenn diese Suchrichtungen nicht gerade viel zu kurz werden, dann funktioniert AMIO ja. Und das möchte ich mit Ihnen gerne noch beweisen heute, dass wir nämlich auch eine Bedingung an die Suchrichtung stellen können. Also an die, ja, und dass diese, wenn diese Suchrichtung, ja, bildlich gesprochen, wenn die nicht zu kurz werden, dann ist AMIO völlig in Ordnung und dann können wir mit AMIO mit Schrittweite 1 anfangen und nur verkürzen. Und der Grund, warum wir das machen, ist auch wieder dieses Newton-Verfahren, was im Hintergrund steht, dieses globalisierte Newton-Verfahren, was wir später machen möchten, ist unsere Gradientenrichtung ersetzen durch die Richtung, die uns direkt zum Minimum von unserem quadratischen Approximierer führen würde. Und da möchten wir eigentlich gerne diese Schrittweite 1 haben, denn wir werden dann als Richtung das nehmen, was uns direkt für das Minimum führen würde. Und wir möchten eigentlich gerne mit Schrittweite 1 gehen. Und das wäre dann also der Newton-Schritt, der schön schnell konvergieren würde. Auf der anderen Seite haben wir dann aber keine globale Konvergenz. Und die Idee, die dann kommen wird, ist, wir sehen diesen Newton-Schritt an als einen Schritt eines allgemeinen Abstiegsverfahrens, wobei wir die Richtung nur dann nehmen, wenn sie zulässig ist. Das prüfen wir über eine verallgemeinerte Winkelbedingung. Und die Schrittweite, ob wir wirklich diese Schrittweite 1 nehmen können, die wir gerne möchten, das machen wir mit der AMIO-Regel, weil die AMIO-Regel eben häufig die 1 auch akzeptiert. Und dann werden wir auf die Art und Weise werden wir dann ein Verfahren haben, was immer konvergiert, weil es nämlich im Zweifelsfall zulässig ist, hat seine Schrittweiten und seine Suchrichtung auf Zulässigkeit überprüft. Und wir werden zeigen, dass AMIO irgendwann immer nur diese Schrittweite 1 akzeptiert und auch die Suchrichtung irgendwann immer akzeptiert wird, sodass wir wirklich die schnelle Konvergenz haben. Das heißt, wir hätten gerne eine Bedingung, mit der wir nachprüfen können, wann funktioniert AMIO. Und die liefert uns Satz 237. Was dann auch erklärt, warum es im Gradientenverfahren eben doch funktioniert. Also wenn wir den Gradienten nehmen und den nicht künstlich verkürzen, dann konvergiert das Abstiegsverfahren mit AMIO ja. Und das liegt daran, dass wenn die DKs, die wir haben, wenn diese DKs Abstiegsrichtung sind, also Abstiegsrichtung wieder DK transponiert mal Gradient f von xk ist kleiner als 0. Und für jede konvergente Teilfolge x klein l in groß L der Iterierten gilt, dass unsere Suchrichtungen dürfen nicht beliebig klein werden, es sei denn, der Gradient wird auch beliebig klein. Und genauer nicht es sei denn, der Gradient wird auch beliebig klein, sondern der Gradient, der Anteil des Gradientes in diese Suchrichtung wird beliebig klein. Also wann aus dl konvergiert gegen 0, folgt das Gradient f von xl transponiert dl durch die Norm von dl gegen 0 konvergiert. Wenn das gilt, also sein, dass Abstiegsrichtung gilt für jede konvergente Folge der Iterierten, dass diese Bedingung hier erfüllt ist, dann sind die durch die Amio-Regel erzeugten Schrittweiten zulässig. Also das heißt, wenn wir eine Formel haben, wie wir unsere Abstiegsrichtung aufgestellt haben, und wir fragen uns, können wir mit diesen Abstiegsrichtungen, mit Amio kombinieren, dann ist die allgemeine Antwort nein, weil Amio normalerweise nicht immer zulässig ist. Aber wenn wir unseren Abstiegsrichtungen ansehen, dass sie diese Bedingung hier erfüllen, dann können wir doch Amio nehmen und müssen nicht aufweiten und können immer starten mit Schrittweite 1 und nur verkürzen. Und zum Beispiel für dl gleich Gradient, also für d gleich Gradient von f, ist diese Bedingung offensichtlich erfüllt. Das heißt, wenn wir das hier bewiesen haben, dann haben wir nochmal einen verallgemeinerten Beweis davon gebracht, dass Gradientenverfahren mit Amio-Regel konvergiert. Denn wir haben gezeigt, Gradientenrichtung ist zulässig. Gradientenrichtung erfüllt offensichtlich diese Geschichte. Also wenn Gradient gegen 0 geht, dann geht offensichtlich auch Gradient transponiert. Mein Gradient durch Gradient gibt ja gerade Gradient auch gegen 0. Das heißt, dann haben wir gezeigt, dass auch die Amio-Regel uns zulässige Schrittweiten liefert, haben also zulässige Suchrichtung, zulässige Schrittweiten und insgesamt ein konvergentes Verfahren. Das heißt, den Konvergenzbeweis von unserer Gradientenverfahren mit Amio-Regeln, den können wir aus dem Skript rausstreichen. Sobald wir das hier bewiesen haben, dann haben wir nochmal einen alternativen, allgemeineren Beweis dafür gemacht. Ja, dementsprechend ist der Beweis hiervon aber auch ganz, ganz ähnlich und ähnlich technisch. Und im Prinzip beweisen wir hier fast das Gleiche, was wir bewiesen haben, als wir bewiesen haben, Gradientenverfahren mit Amio-Regel konvergiert. Gucken wir uns da also nochmal zurück. Was haben wir da, wie haben wir das damals bewiesen? Und schauen, dass wir das hier drauf übertragen. Also das Erste, was wir gezeigt hatten, war, wir möchten gerne zeigen, die erzeugten Schrittweiten sind zulässig. Nun, die erste Zulässigkeitsbedingung, dass wir wirklich in jedem Schritt was gewinnen durch das Verfahren, jedem Schritt besser werden, dass f sich reduziert in jedem Schritt. Das ist einfach genauso, wie das damals beim Gradientenverfahren war. Wir hatten nämlich damals das schon formuliert, nicht nur für den Gradienten, sondern für jede Abstiegsrichtung hatten wir gezeigt, Amio findet einen Punkt, der die Amio-Bedingung erfüllt. Und wenn die Amio-Bedingung erfüllt ist, sind wir ein bisschen tiefer als da, wo wir waren. Also deswegen hatten wir damals Satz 222. In weiser Voraussicht nicht nur für den Gradienten formuliert gehabt, sondern einfach für jede Abstiegsrichtung. Satz 22 zeigte, Amio-Regel findet stets eine Schrittweite, sodass f von xk plus skdk kleiner gleich f von xk plus linear vorhergesagter Abstieg mal ein gewisser Bruchteil eines des linear vorhergesagten Abstiegs ist. Also Bruchteil Gamma mal lineare Vorhersage sk Gradient f von xk transponiert d. Nun, und das ist echt kleiner als f von xk, weil für Abstiegsrichtung ist hier Gradient mal d echt kleiner als 0. Sk ist eine positive Schrittweite. Gamma ist dieser positive Bruchteil aus der Amio-Regel. Also auch hier diese kleine Unsauberkeit wieder dabei, was in dem Satz eigentlich noch mit drin steckt, ist, dass die Amio-Regel gibt auch wirklich, also die Amio-Regel erzeugt auch wirklich Schrittweiten, der Algorithmus der Amio-Regel konvergiert und liefert uns eine Schrittweite und die Schrittweiten, die da rauskommen, sind zulässig. Und dass die Amio-Regel uns wirklich, dass die funktioniert und tatsächlich Schrittweiten liefert, dass wir nicht in der Endlosschleife festhängen, das sagt uns der Satz 222 von ein paar Wochen vorher. Ja, gucken wir uns die zweite Zulässigkeitsbedingung an. Die zweite Zulässigkeitsbedingung war, dass wir zeigen müssen, wir hatten es eben bei den effizienten Geschichten, bei den effizienten Schrittweiten da, wir müssen zeigen, dass dieser merkwürdige Bruchausdruck, dass der gegen Null konvergiert für jede konvergente Teilfolge der Iterierten. Also wir müssen zeigen, dass dieser Bruchausdruck, den wir interpretieren können, zum Beispiel als, haben wir den, genau, den haben wir hier gerade noch stehen, also dass dieser Bruchausdruck hier, dass der gegen Null konvergiert für jede konvergente Teilfolge der Iterierten. Also wenn Sie das interpretieren wollen, können Sie sagen, das ist der Gradient projiziert auf die Suchrichtung, also der Anteil des Gradienten in die Suchrichtung. In die Suchrichtung müssen wir zumindest so viel gehen, dass der Anteil des Gradienten, das ist das Problem eingeschränkt auf dieses eindimensionale Problem, dass dieser Anteil des Gradienten in die Suchrichtung dagegen Null geht. Also wenn Sie so wollen, ist es so ein bisschen, dass es im Eindimensionalen konvergieren würde, eingeschränkt aufs Eindimensionale, die Richtungsableitung in diese Suchrichtung, die soll nur gegen Null konvergieren. Also das müssten wir zeigen. Sei also xl klein l in l konvergente Teilfolge der xk's. Und wir machen das über Widerspruch. Angenommen, das würde nicht gelten. Also angenommen, dieser Ausdruck hier würde nicht gegen Null konvergieren. Dann würde erstmal gelten, nach unserer Voraussetzung, dass dann auch dl nicht gegen 0 konvergieren kann. Also wir müssen nur zeigen, wir möchten gerne zeigen, dass der Ausdruck gegen 0 konvergiert. Unsere Voraussetzung war, der Ausdruck geht gegen 0, wenn dl gegen 0 konvergiert. Also wir müssen nur zeigen, dass dl gegen 0 konvergiert. Oder andersrum, wenn man per Widerspruch argumentiert, wenn wir annehmen, dass dl nicht gegen 0 konvergiert und bringen das Ganze zu einem Widerspruch, dann haben wir die Behauptung gezeigt. Also angenommen, Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch die Norm von dl konvergiere nicht gegen 0, dann folgt nach Voraussetzung, Kontraposition, dass dl nicht gegen 0 konvergiert. Und zwar jeweils, lassen Sie mich das dazu schreiben, jeweils immer für klein l gegen unendlich, also immer auf der Teilfolge sind wir. Ja, was wissen wir? Wir wissen, unsere Amiot-Bedingung, hier fehlt ein K. Nun, wir wissen etwas über unsere, also was wir in der Hand haben, ist ja nicht viel, wenn wir das Verfahren verwenden. Also wir wissen, die Ds sind Abstiegsrichtungen, das haben wir schon ein bisschen verwendet. Und ansonsten haben wir noch vorausgesetzt, dass wir diese Bedingung hier haben, die haben wir gerade verwendet. Und wir haben noch in der Hand, dass wir die Amiot-Regel benutzt haben. Das heißt, dass unsere Schrittweiten das hier erfüllen. Das heißt, daraus müssen wir jetzt irgendwie folgern, dass das dl gegen 0 konvergiert oder da irgendwie einen Widerspruch rauskriegen. Das heißt, das Naheliegende ist hier wieder zu benutzen, dass irgendwie das kriegen wir auf die andere Seite. Wenn wir uns wieder überlegen, dass diese Differenz der f's gegen 0 geht, dass also dieser Ausdruck hier, dass der gegen 0 geht. Damit wir aus diesem Ausdruck hier, irgendwie Gradient f von xk transponiert dk, der sieht ja schon so aus, als helfen uns die beiden Ausdrücke hier. Denn das sind ja gerade das, was zusammen dieses Gradient f von xk dk ergeben würde. Das heißt, aus Abschätzung an diese beiden Terme kriegen wir vielleicht eine Abschätzung an diesen Term hier dran. Machen wir das zuerst explizit, damit wir da wirklich was in der Hand haben. Nun, wenn diese beiden Ausdrücke hier nicht gegen 0 konvergieren, was bedeutet das dann? Wenn eine Folge nicht gegen 0 konvergiert, heißt das, dass sie wegbleibt. Nein, das heißt nicht, dass sie wegbleibt von der Null, sondern das heißt, also gegen Null konvergieren wird heißen, in jeder Umgebung der Null liegen fast alle Folgenglieder. Nicht gegen Null zu konvergieren, heißt also nicht, dass die Folge nicht konvergiert, das heißt nicht, dass die Folge gegen was anderes konvergiert. Das heißt einfach nur, dass nicht bis auf endlich viele alle Folgenglieder in der Umgebung von dem entsprechenden Grenzwert liegen. Das heißt, das Gegenteil von Konvergenz wäre, es gibt eine Teilfolge, es gibt in jeder Umgebung von der Null gibt es eine komplette Teilfolge, die außerhalb der Umgebung bleibt. Und wir kennen ja das Vorzeichen, also wir wissen ja, das, was hier oben steht, ist kleiner als Null. Das heißt, das hier ist eine Folge von negativen Zahlen. Wenn die nicht gegen Null konvergiert, heißt das, nicht in jeder, also für eine Grenze minus Epsilon, die Folge kommt nicht irgendwann komplett über eine Grenze minus Epsilon. Das heißt, es gibt unendliche viele Folgenglieder, die bleiben unter der Grenze minus Epsilon. Also das bedeutet, Es gibt ein Epsilon größer 0. Es gibt eine Umgebung, in die nicht alle, fast alle Folgenglieder reinkommen. Also es gibt ein Epsilon größer 0. Und es gibt eine unendliche Teilfolge, die das Epsilon wegbleibt von der 0. Also und eine unendliche Menge. Hier ist jetzt unsere Teilfolgennotation ganz nützlich. Wir haben eine unendliche Teilmenge unserer Indexmenge L. Also wir haben eine Teilfolge unserer Teilfolge. Also wir haben eine unendliche Menge L' in L, sodass dieser Ausdruck hier um Epsilon wegbleibt von der 0. Wir kennen das Vorzeichen, das sind negative Zahlen. Also um Epsilon wegbleiben von der 0 bedeutet, dieser Ausdruck hier muss kleiner gleich minus Epsilon bleiben. Ja, denn das Gegenteil wäre, also Konvergenz würde ja gerade bedeuten, zu jedem Epsilon existiert irgendein Index, sodass sie ab diesem Index in dieser Epsilon-Umgebung drin sind. Und das Gegenteil ist also, dass es ein Epsilon, das Gegenteil von für alle Epsilon ist, es gibt ein Epsilon, das Gegenteil zu ab einem gewissen Grenzen, ab einem gewissen Index sind alle Folgenglieder drin. Das Gegenteil davon ist, es gibt beliebig hohe Indizes und damit eine ganze Teilfolge von Iterierten, die eben nicht in dieser Epsilon-Umgebung drin liegen. Und das Gleiche existiert, wenn DL nicht gegen 0 geht. Also auch für diese Geschichte hier gibt es ein Epsilon und eine unendliche Menge, sodass das und das gilt. Aber wir können die beiden gleich vereinigen und für beide dasselbe Epsilon nehmen und dieselbe Teilfolge. Denn sie könnten ja das Epsilon, also wenn es für dieses Epsilon gilt, dann gilt es auch für jedes kleinere Epsilon. Und umgekehrt, wenn Sie die Teilfolge gefunden haben, für die das hier gilt, dann können Sie, dann wissen Sie ja auch, ob dieser Teilfolge konvergiert, das Ganze. Nicht gegen 0, das heißt auch auf dieser Teil, also Sie können da diese Teilfolge nehmen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen subtiler. An der Stelle müssen wir sagen, also an der Stelle benutzen wir die Behauptung eigentlich nochmal. Also wir sind, man muss mich zumindest deutlich sagen, also wir nehmen uns, wir haben hier diese Teilmenge gefunden, L', und jetzt gilt für diese Teilmenge L', die wir hier gefunden haben, gilt ja diese Geschichte auch wieder. Das heißt, es gilt diese Geschichte hier. Das heißt, auf der Teilmenge gilt, dass es so ein Epsilon gibt, sodass diese DLs hier nicht bis auf Epsilon drankommen. Und dann nehmen wir gleich diese Teilteilmenge dafür. Dann müssen wir die Notation nicht noch einmal ändern. Also und Norm DL größer gleich Epsilon. Beides jeweils für alle klein l aus groß L'. Und das ist ganz nützlich. Damit haben wir also mit der Amio-Regel haben wir was in der Hand über diesen Ausdruck hier. Und hiermit haben wir was in der Hand über diesen Ausdruck hier und diesen Ausdruck hier. Also beides zusammen sollte uns ja an der Stelle irgendwo weiterhelfen. So, also benutzen wir die Amio-Bedingung. Und zwar genauso, wie wir das bisher gemacht haben. Also wir bringen die Amio-Bedingung, bringen das wieder auf eine Seite, nutzen aus, dass das gegen 0 konvergiert. Also wir wissen f von xk minus f von xk plus skdk ist wegen Amio-Bedingung f von xk größer gleich minus Gamma sk Gradient f von xk transponiert dk. Und Bemerkung 230, wir hatten es eben gerade nochmal an der Tafel. Daraus wissen wir, dass diese Differenzen von f, die müssen schon gegen 0 gehen, wenn wir eine konvergente Teilfolge haben. Das war Bemerkung 230. Also gleiches Argument wie beim Beweis von Gradientenverfahren mit Amio-Regel. Dieser Ausdruck, der hier steht, muss gegen 0 konvergieren. Nun der Ausdruck, der da steht, den können wir ein bisschen verkomplizieren und das drin wiederfinden, was wir hier schon hatten. Also wir können ja sagen, das, was hier steht, ist das gleiche wie minus Gamma mal Gradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Norm von dk mal sk Norm von dk. Dann kürze ich das Norm von dk gerade weg. Und jetzt sind wir in einer ganz analogen Situation, die wir hatten bei der Amio-Regel mit Gradientenverfahren. Wenn Sie sich zurückerinnern, Gradientenverfahren mit Amio-Regel, da hatten wir uns zuerst das überlegt, was wir dann später in Bemerkung 230 zusammengefasst hatten, dass nämlich, wenn wir eine konvergente Teilfolge der Iterierten haben, dann konvergieren die zugehörigen Funktionswerte auf der kompletten Folge. Diese Geschichte mit monoton fallende Folge, konvergente Teilfolge, dann ist die komplette Folge konvergent. Damit hatten wir gezeigt, dass dieser Ausdruck gegen 0 geht. Dann hatten wir genau wie hier die Amio-Regel benutzt und hatten also gezeigt, dass was hier gegen 0 konvergiert, ist eine obere Schranke für diesen Ausdruck her, der aus der linearen Vorhersage der Amio-Regel kam. Und das hatten wir dann damals ausgenutzt, um zu zeigen, dass entweder der Gradient gegen 0 konvergieren muss. Also das hatten wir DK beim Gradientenverfahren, gab hier einfach die Norm vom Gradienten zum Quadrat. Und das hatten wir damals ausgenutzt, um zu zeigen, entweder muss der Gradient gegen 0 konvergieren, dann sind wir fertig, oder aber das SK muss gegen 0 konvergieren, dann mussten wir noch ein bisschen weiter rechnen, was in dem Fall passieren wird. So hatten wir das damals bewiesen. Jetzt machen wir fast genau das Gleiche, nur an der Stelle hier schieben wir uns noch künstlich das Norm von DK ein in den Nenner. Dann ist der Teil, der hier steht, ist der, über den wir was aussagen wollen. Das heißt, das, was in dem Beweis davor diese Geschichte war, wir haben da dieses Produkt, das gegen 0, entweder geht der eine Faktor gegen 0, dann sind wir fertig, oder es geht der andere Faktor gegen 0, dann müssen wir uns die Sache genauer angucken. Ist hier die Geschichte, entweder geht dieser Faktor hier gegen 0, dann sind wir fertig, weil es gerade diese zweite Bedingung aus der Zulässigkeitsdefinition war, oder aber es geht der zweite Faktor gegen 0, dann müssen wir uns die Sache nochmal angucken. Ja, an der Stelle sind wir schon ein bisschen einfacher, weil wir sind ja gestartet mit einem Widerspruchsansatz. Das heißt, wir hatten angenommen, dass wir nicht schon fertig sind. Das heißt, wir hatten angenommen, dass dieser Ausdruck hier nicht gegen 0 konvergiert und werden sogar noch ein bisschen mehr an. Und wir sind schon auf der Teilfolge, wo dieser Ausdruck hier tatsächlich von der 0 wegbleibt. Also wir wissen schon, dass dieser Ausdruck hier, oder wir sind in dem Annahmefall, den wir zum Widerspruch führen wollen, dass dieser Ausdruck hier eben nicht gegen 0 konvergiert. Wir haben gezeigt, oder wir haben durch dieses Teilfolgenargument haben wir erreicht, dass dieser Ausdruck hier echt von der 0 wegbleibt. Das heißt also, wir sind hier auf dieser, wenn wir hier nur diese Teilfolge einsetzen, wo dieser Ausdruck wegbleibt von der 0 und der geht aber insgesamt gegen 0, dann muss also das, was hier hinten steht, gegen 0 konvergieren. Also da nehmen wir das Stern aus Stern. Folgt also, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergieren muss. Das heißt, der Limes SL Norm DL muss 0 sein auf der Teilmenge in Groß L' wo wir das hier unter Kontrolle haben, wo das hier kleiner gleich minus Epsilon ist. Ja, das DL haben wir aber auch unter Kontrolle. Also auf der Teilmenge haben wir auch die Norm von DL unter Kontrolle. Da half uns ja gerade die Annahme. Das heißt, wenn das hier gegen 0 konvergiert und das SL bleibt wieder weg von der 0 beschränkt, dann heißt das, dass die Norm von, also das DL bleibt weg von der 0 beschränkt. Das heißt, hieraus folgt mit 2 Sternen, dass das SL schon gegen 0 konvergiert sein muss. Also Limes SL gleich 0, klein l gegen unendlich, in Groß L Strich. Ja, und auch das ist also wieder fast das Gleiche, was wir vorher hatten bei der Amio-Regel mit Gradientenverfahren. Bei der Amio-Regel mit Gradientenverfahren hatten wir uns auch im Wesentlichen überlegt, hier steht dann sowas wie SK mal Gradient, geht der Gradient gegen 0, sind wir fertig. Tut das nicht, muss SK gegen 0 gehen. Wie hatten wir dann, also auch da können wir wieder zurückblättern, wie hatten wir dann weitergemacht? Also wie sind wir dann vorgegangen, um diesen Fall Limes SL gleich 0 zu untersuchen? Da hatten wir uns überlegt, da muss irgendwie reinkommen, diese, ja, Effizienz sollten wir es nicht nennen, weil Effizienz haben wir umdefiniert, aber die Geschichte, dass wir bei Amio-Regeln nicht künstlich verkleinert haben, das hatten wir dann damals ausgenutzt, hatten uns überlegt, Limes SL gleich 0, ohne dass wir konvergieren, könnte tatsächlich sein, wenn irgendjemand uns böse will und das Programm so geschrieben hätte, dass Amio einfach immer noch beim ersten Mal 100 Mal verkürzt, beim nächsten Mal 1000 Mal verkürzt, beim dritten Mal 10.000 Mal verkürzt. Also wenn jemand einfach Amio künstlich verkürzen würde, dann könnte er damit auch dafür sorgen, dass ähnlich wie in dem Beispiel eben das Verfahren einfach verhungert, weil die Schrittweiten einfach gegen 0 konvergieren. Und dass das nicht der Fall war, hatten wir gezeigt in dem Beweis damals, in dem wir ausgenutzt haben, dass Amio nur so lange verkürzt hat, bis das erste Mal die Amio-Bedingung erfüllt war. Das war das Geheimnis, wie wir dann aus dem Limes SL gleich 0 Informationen ziehen konnten. In Limes SL gleich 0 heißt ja gerade, es wurde verkürzt. Das heißt, Verkürzung war nötig. Und das heißt also, das, was noch nicht verkürzt wurde oder ein Schritt, bevor wir AMIO akzeptiert hatten, hatte AMIO noch nicht erfüllt. Das war das Geheimnis, wie wir damals beim Gradientenverfahren mit AMIO weitergekommen sind. Machen wir das Gleiche hier. Also wie im Analogsatz 225. Da SL gegen 0 konvergiert, muss für fast alle klein l in groß L-Strich AMIO verkürzt haben. Und wir machen wieder OBDA. Wir sind gestartet mit einer Teilfolge, für die unsere XKs konvergierten und und alles, was wir gemacht haben, überträgt sich auf Teilteilfolgen. Das heißt, wir hätten auch gleich wieder mit der Teilfolge starten können, für die das AMIO, für die AMIO überall verkürzt hat. Also lassen die endlich vielen weg und sagen OBDA für alle klein l in groß L-Strich AMIO verkürzt haben. SL geteilt durch Beta erfüllte also die AMIO-Bedingung noch nicht. Und das bedeutet, wenn wir das ausschreiben, wenn wir als wir den Schritt probiert haben, g von XL aus mit der Schrittweite, die wir probiert haben, bevor wir SL aufgestellt und akzeptiert haben. Die Schrittweite, die wir probiert haben, bevor wir SL probiert haben, war SL durch Beta, weil in jedem Schritt von der AMIO-Regel nehmen wir die Schrittweite mal Beta mal. Das heißt, einmal bevor wir, wenn wir SL akzeptiert haben, dann war SL durch Beta die letzte Schrittweite, die wir noch nicht akzeptiert haben. Noch nicht akzeptiert heißt, wir haben den Schritt probiert. Wir haben den Schritt gemacht von XL plus noch nicht final verkürztes Ding, also SL XL plus SL durch Beta DL. Das haben wir verglichen mit der linearen Vorhersage. Die lineare Vorhersage sagt uns, hier mit SL durch Beta mal DL hättest du aber eigentlich landen müssen bei f von XL plus SL durch Beta Gradient f von XL transponiert DL. Und wir sagen, wir hätten das Ganze akzeptiert, wenn wir zumindest diesen Bruchteil Gamma hier erreicht hätten. Haben wir aber nicht, weil sonst hätten wir das als SL genommen. Das heißt, wenn SL durch Verkürzung entstanden ist, gab es ein Ding, was noch nicht akzeptiert wurde. Und das Ding, wenn es nicht akzeptiert wurde, dann hat es also diesen Bruchteil der Abnahme noch nicht erreicht. Das hatten wir damals ausbenutzt in dem Konvergenzbeweis. Das nutzen wir jetzt also wieder aus. Und wir machen das Ganze fangen das Ganze an, genauso wie wir das vorher gemacht hatten. Wenn Sie da zurückblättern in den Beweis, da hatten wir ausgenutzt, dass wir dieses Ding hier schreiben können mit Taylor, mit Zwischenwertsatz und haben dann die ganze Geschichte dann zusammengebracht, um daraus Informationen zu kriegen. Also Satz 2, 3 benutzt hatten wir, um zu sagen, für alle klein l in groß L Strich existiert eine Zwischenstelle Sigma L zwischen 0 und SL durch Beta, so dass, schreiben wir das von hinten, also wir wissen f von XL plus Gamma SL durch Beta Gradient f von XL transponiert DL ist kleiner als f von XL plus SL durch Beta DL, das wissen wir schon. Und der Satz 2,3 sagt uns jetzt, dass wir das auch schreiben können in so einer Form, die wir gut damit vergleichen können. Also um hieraus eine Information zu kriegen, wäre es gut, wenn wir das, was hier steht, auch in so einer Form schreiben können, als irgendwie ein f von XL plus irgendwas mit dem Gradienten. Und das können wir, das sagt uns gerade der Satz 2,3. Wir können das Taylor entwickeln, können sagen, das ist f von XL plus das entsprechende Taylor, lineare Taylor-Glied an einer Zwischenstelle, also SL durch Beta Gradient f XL plus Sigma L DL transponiert mal DL, also genau dieselben Zeilen, wortwörtlich abgeschrieben aus dem Beweis von Gradientenverfahren mit AMIO-Regel. Und dann kam das, was wir da auch benutzt haben, Gamma mal Gradient F von XL transponiert DL Es muss also das f von x l kürzlich weg, das sind wir auf die Art und Weise losgeworden, muss also kleiner sein als Gradient f von x l plus Sigma l dl transponiert. dl, sl durch Beta weggekürzt, f von x l weggekürzt. Und damals beim Gradientenverfahren mit Amio-Regel war das dl ja einfach minus der Gradient. Also hier stand einfach so etwas wie Norm von Gradienten zum Quadrat. Hier stand etwas, was für zumindest für L gegen unendlich konvergiert die Zwischenstelle gegen 0. Also die Zwischenstelle ist ja eingeschränkt durch dieses SL durch Beta. Das heißt, für L gegen unendlich geht das SL gegen 0 und damit die Zwischenstelle gegen 0. Und das Argument, was wir damals benutzt hatten bei Gradientenverfahren mit Amio-Regel, war, dass dieser Ausdruck hier dann eben auch konvergiert gegen Gradient F mal Gradient F. Also das hier konvergierte gegen Normgradient zum Quadrat, das hier konvergierte gegen Normgradient zum Quadrat. Und wir kriegen aus dem Kleiner wurde damit Kleiner gleich durch die Konvergenz. Und das Gamma war ein Bruchteil Kleiner 1. Das heißt, wir hatten also eine Größe nach unten, beschränkt durch, Minus hatten wir noch dabei, weil dl minus der Gradient war. Das heißt, das Kleiner drehte sich mit dem Minus auch noch um zu einem Größer gleich. Und dann hatten wir eine Größe, die uns interessierte, nämlich Norm des Gradienten, beschränkt durch einen Bruchteil dieser Größe, durch den Bruchteil von Norm des Gradienten. Und das kann nicht sein, es sei denn, der Gradient ist gleich 0. Sonst könnte ich hier nicht durch einen Bruchteil seiner Größe beschränken. Also aus dieser Formel, die war auch das Geheimnis zusammen mit dem Grenzübergang L gegen unendlich, um die Konvergenz von Gradientenverfahren mit Amio rauszubekommen. Und das Gleiche machen wir jetzt, schreiben wir es gleich ein bisschen geschickt auf. Und zwar gucken wir uns an, also uns interessiert ja jetzt nicht mehr der Gradient, dass der gegen 0 geht, sondern wir möchten jetzt nur noch zeigen, dass ja, dieser Ausdruck hier gegen 0 geht. Das war gerade das, was wir für die Zulässigkeit brauchten und wo wir mit gestartet sind, die Annahme, dass das hier nicht gegen 0 konvergieren würde. Also wenn wir jetzt rauskriegen, dass dieser Ausdruck hier doch gegen 0 konvergiert, haben wir den Widerspruch und damit den Beweis fertig. Also uns interessiert dieser Ausdruck Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch die Norm von dl. Nun, wir wissen etwas, wenn ich den mit Gamma multipliziere, dann kann ich den durch sowas hier abschätzen. Das möchte ich gerne benutzen. Außerdem möchte ich gerne dieses Limes-Argument benutzen, dass dieser Ausdruck hier gegen diesen Ausdruck hier konvergiert, wenn wir das L nur groß genug wählen. Und der Trick dafür ist, wir multiplizieren das, was hier steht, mit 1 minus Gamma. Dann haben wir es hier einmal mal 1 stehen, einmal mal Gamma stehen. Mal Gamma können wir das aber abschätzen hier durch. Das heißt, wenn wir das hier ausmultiplizieren, dann haben wir die Differenz von den beiden Ausdrücken stehen und können den Grenzwert machen. Also das, was hier steht, wäre ja dann mit 1 minus Gamma multipliziert. Multiplizieren wir es mit Gamma minus 1, dann kann ich es leichter rechnen. Also mit Gamma minus 1 multipliziert haben wir also Gamma mal dem hier stehen, wäre also kleiner als das, was hier auf der rechten Seite steht. Gradient f von xl plus Sigma l dl transponiert mal dl minus, also geteilt durch die Norm von dl. Und dann haben wir hier noch minus 1 mal diesem Ausdruck stehen, das wäre Gradient f von xl transponiert mal dl. Nun, und das, was hier rechts steht, da wissen, das können wir jetzt aber abschätzen. Nehmen, klammern das dl von den Skalarprodukten nach rechts aus, nehmen Cauchy-Schwarz, dann kürzt sich das dl weg. Das heißt, das, was hier rechts steht, ist kleiner gleich die Norm von Gradient f an der Zwischenstelle minus Gradient f an der ursprünglichen Stelle. Das ist das, was, wenn wir uns gleich noch richtig überlegen, aber was zumindest anschaulich gegen 0 konvergieren wird, weil mit demselben Argument wie letztes Mal wahrscheinlich, das Sigma L ist irgendwie beschränkt durch die SLs. Die SLs konvergieren gegen 0, also müssen die Sigma Ls auch irgendwie gegen 0 gehen. Also wenn die DLs nicht gerade unbeschränkt sind, dann muss das hier auch gegen 0 gehen, wegen der Stetigkeit des Gradienten. Also das wird gegen 0 gehen. Wie ist es hier mit dem Vorzeichen? Wir haben das Gradient f von xl transponiert, dl ist kleiner 0, weil wir eine Abstiegsrichtung sind. Gamma minus 1 ist ebenfalls kleiner 0, weil Gamma kleiner ist als 1. Das heißt, das, was hier steht, ist größer als 0. Das heißt, das wäre eine feine Sache, wenn das hier gegen 0 konvergieren würde. Dann hätten wir das, was uns interessiert, eingeschränkt, eingeklammert zwischen Dingen, die gegen 0 gehen. Das heißt, dann müsste dieser Ausdruck gegen 0 gehen und der Beweis wäre geschafft. Ja, also überlegen wir uns, warum konvergiert das gegen 0? Da f in C1 ist, hängt das also damit zusammen, ob hier Sigma LDL gegen 0 konvergiert. Also warum konvergiert Sigma LDL gegen 0? Nun, dafür könnten wir anfangen, uns das hier anzugucken. Also Sigma L liegt ist kleiner als SL, also Sigma L konvergiert auf jeden Fall schon mal gegen 0. Die Frage ist, dann müssten wir uns überlegen, warum ist das DL beschränkt? Und das haben wir hier aber schon stehen, weil wir haben hier schon stehen, dass der Limes von SL mal DL gegen 0 konvergiert. Und das Sigma L ist kleiner als SL, das heißt, klein Sigma L mal Norm DL ist einfach weniger als das. Also wegen aus Limes, dann nennen wir das, ich glaube, drei Stern hatten wir noch nicht. Hier hatten wir zwei Stern benutzt gehabt. Also nennen wir diese Geschichte hier drei Stern. Also aus drei Stern folgt, dass auch der Limes von Sigma L ist eine positive Zahl, kleiner als SL mal Norm von DL. Ist etwas, was zwischen 0 und SL Norm von DL liegt und damit also auch gegen 0 konvergieren muss. Und da f in C1 vorausgesetzt war, folgt also, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergieren muss. Also Gradient f xL plus SL DL gegen Gradient f von xL konvergieren muss. L immer nur in dieser Teilfolge. Und das heißt, wir haben also insgesamt gezeigt, dass Gradient f von xL transponiert dl geteilt durch die Norm von dl gegen 0 konvergiert auf unserer Teilfolge. Und wir sind gestartet damit, dass sie es nicht tut. Also das heißt, hier haben wir unseren Widerspruch zur Annahme und damit tatsächlich gezeigt, dass unsere Amio-Regel uns zulässige Schrittweiten liefert. Ja, also das heißt, wir können Amio nicht immer nehmen, aber wir können Amio immer nehmen, wenn wir noch ein bisschen mehr wissen über die DLs. Und das bisschen mehr, was wir wissen müssen über die DLs, ist gerade in dieser technischen Aussage verpackt. Und insbesondere in dieser technischen Aussage ist drin, also die technische Aussage ist insbesondere erfüllt für DL gleich minus dem Gradienten. Da ist das Ganze offensichtlich erfüllt. Also damit haben wir nochmal insbesondere mitbewiesen, dass Gradientenverfahren mit Amio-Regel konvergiert. Und wir haben ja im Wesentlichen denselben Beweis gemacht, nur in etwas allgemeinerer Form, weil eben die DLs jetzt nicht mehr minus der Gradient waren, sondern allgemeinere DLs waren. Eine nützliche Bemerkung, ich glaube, die werden wir nachher bei den Newton-Verfahren noch brauchen, möchte ich Ihnen gerne dieses Mal noch machen. Also ein Beispiel, dass es für das Gradientenverfahren ist, das offensichtlich erfüllt, diese Geschichte. Wenn DL, wenn minus der Gradient gegen 0 geht, dann geht hier auch Normgradient zum Quadrat durch Norm von Gradient offensichtlich gegen 0. Also Gradient erfüllt das offensichtlich. Eine Geschichte, die Sie manchmal in der Praxis noch sehen, ist Bemerkung 238. Wenn Sie garantieren können, also Voraussetzung von Satz 237 ist insbesondere erfüllt, wenn für jede konvergente Teilfolge xL eine streng monoton wachsende Funktion existiert, sodass wir den einen Ausdruck durch den anderen Ausdruck damit abschätzen können. Also ein streng monoton wachsendes klein Phi von 0 unendlich nach 0 unendlich existiert, sodass Sie die Norm von dl abschätzen können durch irgendeine Funktion mal Gradient f von xL transponiert dl geteilt durch Norm dl auf dieser ganzen Teilfolge. Und warum gilt das? Naja, wenn ich das abschätzen kann durch so eine Funktion darauf angewandt, dann folgt daraus insbesondere aus den Annahmen, dass wenn diese Geschichte hier gegen 0 geht, dann konvergiert diese Geschichte hier gegen 0 und wenn das aber eine streng monoton wachsende Funktion war, dann muss deswegen auch das Argument gegen 0 konvergieren. Und am einfachsten zeigt man das, denn falls das Ding hier, was hier im Argument stehen würde, falls das nicht gegen 0 konvergieren würde, also falls minus Gradient f von xl transponiert dl durch Norm dl, wenn das nicht gegen 0 konvergiert, können wir dasselbe Spielchen machen wie hier, dann so existiert eine Teilteilfolge mit, ich gebe dir gar keinen Namen, das Argument ist so kurz, sodass auf dieser Teilteilfolge Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch Norm dl wir wegbleiben von der 0, so mit dem Minus davor sind wir positiv, das heißt wir sind größer gleich einem Epsilon. Und das würde dann aber bedeuten, dass die Norm von den DLs, die ist ja größer gleich Phi von diesen Ausdrücken. Und wenn diese Ausdrücke hier größer bleiben als Epsilon und das Phi monoton ist, dann bleibt auch das, was hier steht, größer gleich Phi von Epsilon. Und wenn das Phi sogar streng monoton ist, dann ist Phi von Epsilon größer als Phi von 0. Und das Phi hatten wir vorausgesetzt, dass es in 0 bis unendlich abbildet. Das heißt, Phi von 0 ist mindestens 0. Das heißt, die DLs müssen dann auch von der 0 wegbleiben. In der Form können wir das manchmal in der Praxis gebrauchen, dass wir sagen, wir haben hier irgendeine, wir haben das DL konstruiert, haben irgendeinen Ausdruck, wie wir das DL berechnen. In diesem Ausdruck für DLs taucht gerade dieser Ausdruck hier in Klammern auf und wenn dieser Ausdruck so ist, dass wir diese gewisse Monotonie haben, dass wir also sagen können, das DL kriegen wir beschränkt durch eine Funktion von diesem Ausdruck, dann reicht das auch und dann ist das typischerweise was, womit wir gut nachrechnen können, dass wenn das DL gegen 0 konvergiert, auch dieser Ausdruck gegen 0 konvergieren muss. Ja, und das Letzte, was ich heute mit Ihnen machen möchte, wäre dann also noch einmal kurz aufzuschreiben, das ist also für das Gradientenverfahren, damit das insbesondere erfüllt ist, das mir ein ganz kleines Stück der Tafel. Also Beispiel 239. Für dk gleich minus Gradient f von xk, also das Gradientenverfahren, ist die Voraussetzung aus Satz 237 offensichtlich erfüllt. Für das Gradientenverfahren ist die AMIO oder liefert die AMIO-Regel also zulässige zulässige Schrittweiten. Und wir haben damit einen alternativen Beweis von Satz 225. Das heißt, das, was wir vorher für diesen speziellen Fall hatten, Gradientenverfahren mit AMIO-Regel, das haben wir jetzt insofern verallgemeinert, dass wir wissen, wir können statt den Gradientenrichtungen, können wir auch verallgemeinerte Gradientenrichtungen nehmen, Dinge, die zumindest noch eine Winkelbedingung erfüllen. Statt der AMIO-Regel könnten wir auch andere Schrittweitenregelungen benutzen, die zum Beispiel effizient sind, wenn wir eine Schranke an die zweite Ableitung haben. Und wir finden in unserer allgemeineren Theorie, finden wir als Spezialfall tatsächlich unsere spezielle Theorie drin. Die Gradientenverfahren mit AMIO-Regel sind zulässige Schrittweiten mit zulässigen Suchrichtungen. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept, wo wir sagen können, wenn wir ein neues Verfahren kreieren, können wir das probieren, so zu kreieren, dass es mindestens so gut ist wie Gradientenverfahren mit AMIO-Regel. Und das würde bedeuten, wir wollen mindestens zulässige Schrittweiten, mindestens zulässige Suchrichtungen, denn dann ist zumindest diese Präkonvergenz sichergestellt. Und was wir machen werden in der Vorlesung ist, also wir haben jetzt bisher diese zulässigen Schrittweiten haben wir irgendwo noch nicht ganz zufriedenstellend beantwortet. Wir haben zulässige Schrittweiten, wenn wir eine Schranke an die zweite Ableitung kennen. Wir haben zulässige Schrittweiten mit AMIO-Regel, wenn diese zusätzliche Bedingung erfüllt ist, zum Beispiel beim Gradientenverfahren. Also die Frage wäre, gibt es auch ein allgemeines Zulässiges, also gibt es auch eine Schrittweitenregelung, die immer was Zulässiges liefert? Und davon lernen Sie zwei Beispiele kennen. Das eine nur auf dem Übungsblatt, dieses AMIO mit Aufweitung. Und wir werden sowas Ähnliches wie AMIO mit Aufweitung, was auch in der Praxis sehr beliebt ist, noch kennenlernen. Also wir werden uns überlegen, sowas Ähnliches wie AMIO, wo wir aber eben auch eine Verlängerung zulassen, um damit wirklich eine immer zulässige Schrittweitenregelung zu schaffen. Womit wir es dann also schaffen, wenn wir nichts weiter wissen, wenn wir nicht wissen, ob diese Bedingung hier gilt, dann können wir immer diese sogenannte Paul-Wulffe-Regel nehmen. Und wenn wir das haben, dann haben wir wirklich diese Theorie, diesen abstrakten Komplex, den lassen wir dann kurz hinter uns. Dann haben wir diese abstrakte Theorie, die uns sagt, wie müssen wir Verfahren kreieren, damit sie mindestens konvergieren. Und dann kommen wir zu dem Grund, warum wir das eigentlich machen, denn wir haben ja schon ein konvergentes Verfahren. Das heißt, wir wollen nicht einfach nur andere Verfahren kreieren, die auch konvergieren, sondern wir wollen Verfahren, die schneller konvergieren. Das heißt, dann werden wir uns ein Verfahren basteln, was schneller konvergiert, dafür aber nicht immer konvergiert. Und dann werden wir beides miteinander vereinigen können, beides miteinander verheiraten können und wirklich schaffen, ein Verfahren zu schaffen, was immer konvergiert, im Sinne dieser Präkonvergenz immer konvergiert und auch noch schneller konvergiert, als es das normale Gradientenverfahren tut. Und für dieses Verfahren, das ist so dieser Silberstreifen am Horizont, werden wir diese ganze allgemeine Theorie brauchen, weil die uns nämlich sagt, Suchrichtungen dürfen wir nur dann akzeptieren, wenn sie zum Beispiel verallgemeinerte Winkelbedingungen erfüllen. Schrittweiten dürfen wir AMIO nur akzeptieren, wenn solche Geschichten erfüllen. Aber wenn das der Fall ist, dann haben wir dadurch schon die Konvergenz sichergestellt. Ja, damit beginnen wir dann nächste Woche und ich danke Ihnen fürs Zuhören.